Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wir wollen heute über das Management der schwierigsten Marke informieren, die es in der deutschen Wirtschaft wohl gibt, die Nationalmannschaft. Unser Thema lautet zwischen Volksnähe und knallharter Inszenierung, wie der DFB die Marke Nationalmannschaft steuert.
Hier ein Hinweis vom Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Es ist Freitag, der 25. Juni 2021. Die Nationalmannschaft ist die mit Abstand wichtigste Geldquelle für den größten Sportverband der Welt, den Deutschen Fußballbund, der den mit Abstand populärsten Volkssport in diesem Land organisiert und damit de facto das Wochenendleben vieler Familien. Eine der bekanntesten deutschen Marken war die Fußballnationalmannschaft schon immer. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 war sie auch eine der potenziell wertvollsten. Dann begann der Abstieg. Und das hat nicht nur mit den Ergebnissen auf dem Platz zu tun. An der Art und Weise, wie die Marke Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren falsch gemanagt und gesteuert wurde, lässt sich sehr viel ableiten über Markenführung allgemein. Was sind eigentlich Sinn und Zweck der Unternehmung Nationalmannschaft, neudeutsch Purpose? Wie metallglatt und kommerziell kann man eine Marke inszenieren, die vor allem für Volksnähe stehen soll? Und ist das, was wir gerade während der Fußball-Europameisterschaft erleben, eigentlich ein valides Comeback? Oder überdeckt es nur, dass die Nationalmannschaft eigentlich ein leergefegtes Versprechen ist? Ich bin Sven Clausen und diskutiere heute, wie Sie es von uns kennen, mit zwei meiner Kollegen, die sich wirklich auskennen. Zum einen freue ich mich, dass Christoph Nesshöfer bei uns ist, Experte in unserer Redaktion unter anderem für das Sportbusiness. Guten Morgen, Christoph.
Guten Morgen, Sven.
Und Martin Noé, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin.
Guten Morgen, Sven.
Christoph. Für jeden, der sich um Markenführung kümmert, bot der Mittwochabend traumhafte Voraussetzungen. Hunderte Millionen Zuschauer weltweit, 90 nahezu ununterbrochene Minuten vollste Aufmerksamkeit. Eine Riesenchance für eine Marke, in diesem Fall für die Nationalmannschaft. Was ist deine Einschätzung? Welche Attribute bleiben bei den Zuschauerinnen und Zuschauern nach diesen dramatischen 90 Minuten hängen?
Na, ich würde sagen, das kommt darauf an, wie man drauf blickt. Wenn man den Fußball als Teil des Entertainment-Geschäftes ansieht, dann war es natürlich tolles Entertainment. Es war hochdramatisch, es ging auf und ab und am Ende mit einem einigermaßen glücklichen Ende für Deutschland. Aber die Marke Nationalmannschaft hat natürlich einen anderen Anspruch. Die wollen nicht gegen eine Mannschaft wie Ungarn, die eigentlich mehr oder weniger zweitklassig ist, sich so schwer tun. Die wollen begeistern, tollen Fußball spielen und das ist ihnen nicht gelungen. Von daher ist das Markenversprechen nicht eingehalten worden. Nur ein Ergebnis, man hat sich qualifiziert, aber die Marke hat sicherlich nicht gewonnen.
Martin, welche Attribute würdest du aus dem Spiel am Mittwochabend aus Markensicht der Nationalmannschaft geben?
Ja, ich mach's kürzer. Bemüht. Nervig, aber menschlich.
Ambivalent, würde ich sagen. Christoph, bevor wir weiter darüber sprechen, ob das, was ihr jetzt da attestiert habt, gut ist oder schlecht, müssen wir über die Bedeutung all dessen sprechen. Warum Fußball für so viele Menschen so wichtig ist, habe ich eingangs erwähnt, muss man, glaube ich, auch nicht weiter erläutern, sieht man überall und aller Orten. Warum ist die Marke Nationalmannschaft so wichtig?
Ja, die ist vor allem zentral wichtig, weil der ganze DFB und damit ein Stück weit der ganze deutsche Fußball, zumindest der Amateurfußball, von der Nationalmannschaft lebt. Die Nationalmannschaft steht für, der DFB weiß es nicht offiziell aus, aber wenn man sich das mal in den Zahlen, die man veröffentlicht, anguckt und mit Leuten spricht, fast für 70% der Einnahmen des DFB, die sich so pro Jahr auf ungefähr 400 Millionen Euro belaufen, wenn man das aufteilt, Sponsoring und Spielbetrieb, dann kommt fast alles über die Nationalmannschaft direkt oder indirekt rein. Das heißt, ohne die Nationalmannschaft wäre der DFB ein sehr, sehr kleiner Verband.
70% von 400 Millionen, würde ich mal sagen, ungefähr knapp 300 Millionen. Wie setzt sich das zusammen?
Ja, also vor allem natürlich Medienrechte, also die da reinfließen. Da gibt es natürlich gerade einen großen Sponsoringvertrag mit Adidas, der die Mannschaft ausstattet, der so 70 bis 80 Millionen alleine einbringen soll pro Jahr. Dann gibt es Prämien, die man gewinnen kann, wenn die Nationalmannschaft spielt. Also durch die Qualifikation hat man immerhin schon mal 3 Millionen Euro eingenommen. Natürlich Peanuts im Vergleich, aber das sind die Prämien für solche Turniere. Und dann gibt es natürlich noch andere Sponsoren, VW zum Beispiel, die da einzahlen. Und die zahlen vor allem an den DFB, weil die Nationalmannschaft Nationalmannschaft ihnen dann eine Plattform bietet, um sich darzustellen.
Okay, daraus wird also deutlich, ein Großteil der Einnahmen hängt gar nicht unmittelbar an Sieg oder Niederlage oder Unentschieden wie am Mittwochabend auf dem Platz, sondern an Sponsorenverträgen, die einfach die Plattform insgesamt interessant finden oder wichtig finden und dafür viel Geld ausgeben.
Ja, aber es hängt schon damit zusammen, weil natürlich die Nationalmannschaft, wenn sie nicht erfolgreich ist, auch nicht mehr so ein gute Plattform bietet. Und wenn man sich das, man kann sich das mal hin und wieder leisten, ein paar Niederlagen, aber im Prinzip können sie sich nicht mehr leisten, dass sie bei Turnieren früh ausscheiden, so wie bei der WM vor 3 Jahren. Deswegen ist das schon extrem wichtig, wie die abschneidet, sonst geht es sehr schnell runter mit den Werten der Sponsoringverträge.
Welche Forderungen haben denn die Sponsoren an die Nationalmannschaft und an die Marke, also dass sie gewinnt und erfolgreich ist und sonst noch weitere Forderungen, sozusagen, was sie sich von der Marke versprechen?
Naja, die wollen, dass die Nationalmannschaft so nach wie vor das Lagerfeuer der Nation bleibt, weil das die einzige Möglichkeit oder die einzige Veranstaltung ist, einzige Angebot, wo fast alle zugucken und dabei sind und das verfolgen. Und wir haben jetzt gesehen, schon bei den Spielen, beim Portugal, glaube ich, waren die Einschaltquoten so 75%. Das gibt's sonst überhaupt nicht mehr im Fernsehen. Und alle gucken irgendwie mit, online oder direkt vor der Glotze. Und das ist eine unglaubliche Reichweite. Und das wollen die natürlich erhalten, die Sponsoren, weil das ist der Wert für die. Und wenn das nicht mehr da ist, und wir hatten ja schon die Phase, dass weniger Zuschauer in die Stadien kam, das Interesse erlahmt der Nationalmannschaft, dann ist das für den Wert der Marke extrem schädlich und auch gefährlich.
Wer schon mal ein Lagerfeuer angezündet hat, so einfach ist das gar nicht, das anzuzünden und dann am Brennen zu erhalten. Und tatsächlich sind auch im Management der Marke Nationalmannschaft grobe Fehler passiert in den vergangenen Jahren, sodass auch unabhängig von Sieg oder Niederlage dieses Image Schaden genommen hat. Welche Fehler siehst du da?
Ich denke, der Tiefpunkt bisherige war ja 2018 die Weltmeisterschaft, nachdem man als Weltmeister in der Vorrunde ausgeschieden ist. Ich denke, man hat auf jeden Fall sowohl sportlich als auch in der Führungsebene zu lange an den erfolgreichen Figuren der Vergangenheit festgehalten. Also Herr Löw zum Beispiel hat im Endeffekt es nicht mehr geschafft, nach dem WM-Titel Neues aufzubauen, sich neu selbst neu zu erfinden als Führungskraft, durfte aber trotzdem weitermachen in Kooperation mit Herrn Bierhoff. Und dann, das war der Sportliche, und dann gab es sicherlich auch so eine Tendenz der Erfolgreichen, die sich dann für die Nummer 1 halten und für unbesiegbar ein Stück weit. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Franz Beckenbauer von 1990 nach dem WM-Sieg, man würde jetzt auf Jahre nicht mehr verlieren, war natürlich Unsinn, aber das ist dann so die Hybris, die dann entsteht. Und Herr Bierhoff hat unterschätzt, dass er die Marke eben nicht immer weiter, immer größer aufladen kann und für die großen Sponsoren attraktiv machen kann, weil er sich damit von den Fans und von dem, was die Mannschaft so attraktiv macht, entfernt. Und das hatte man 2018 auch schon gespürt, dass man überhaupt nicht mehr das Gefühl hatte, als Fan, die Mannschaft spielt da auch irgendwo für uns. Die spielt nur für die Sponsoren. Das war ein großer Fehler.
Kannst du das irgendwo dran festmachen, dass dieses Überdehnen der Marke?
Ja, es gab ja diesen Begriff, die Mannschaft, den gibt's ja immer noch. Den haben wir versucht, in so eine Marke, die Marke in ein Wort zu fassen, was man ja oft gerne macht. Und das kam schon sehr abgehoben und arrogant rüber. Und man versucht das ja jetzt ein bisschen zu korrigieren. Aber man hat eigentlich die Fans vergessen, die Emotionalität war nicht mehr da. Und mit der schon gesagt, die Folge war ja auch nach der WM leere Stadien bei Heimspielen, was man kaum erlebt hat. Da waren dann statt Ausverkauf, waren dann nur noch 60-70% der Tickets verkauft, manchmal sogar noch weniger. Und das ist dann die Quittung dafür.
Martin, so eine Marke bei sich zu behalten, nicht auszufransen, nicht zu überdehnen, das ist ja eine hohe Kunst. Du hast mit Sicherheit Beispiele, wo das in der Vergangenheit auch misslungen ist, vielleicht sogar unumkehrbar.
Ja, ich nenne mal zwei Marken, die beide im Modeumfeld oder im erweiterten Modeumfeld spielen. Das ist zum einen der Sportartikler Puma, der so um 2010 wirklich eine Marke war, die am Boden lag. Woran lag's? Das damalige Management hatte über viele Jahre eben verwöhnt durch den Erfolg einzelner Sneaker die Marke umpositioniert auf eine Modemarke, und dann ging da der Kern verloren, dass eben alles sich von Sport ableitet. Irgendwie Puma wurde überhaupt nicht mehr ernst genommen als Sportmarke, hat dann einen längeren Niedergang eingeleitet. Zweites Beispiel, kommt aus einer anderen Ecke, aber auch vergleichbar, ist diese Wäsche- und Dessous-Marke Victoria's Secret, die so weiter ihre Inszenierung von feuchten Männerträumen auf den Laufsteg brachte und gar nicht gemerkt hat, dass sie dadurch immer mehr Frauen abgestoßen hat, also die eigentliche Zielgruppe, Man hatte gewissermaßen jeden Kontakt zum Zeitgeist verloren. Und ja, was vor allem auch an ein paar alten und in dem Fall sogar teilweise sehr alten Männern lag, die Firma führten. Womit wir mit den alten Männern beim DFB angekommen wären. Ein Thema, was jetzt Christoph gar nicht so angesprochen hatte bisher, ist, es ging einfach in den vergangenen Jahren neben der WM 2018 einiges schief einfach. Ja. Ich zähle mal auf. Wir hatten ein gekauftes Sommermärchen 2006. War ja wirklich eine super Sache, tolles Wetter und wir haben gut gespielt. Aber im Nachhinein kam dann halt raus, dass Deutschland auch irgendwie Funktionäre besonders belohnt hat, die Stimme für Deutschland abgegeben haben. Und nun waren wir nicht die Ersten, die das gemacht haben bei der FIFA. Aber hinterher haben sich halt auch die Funktionäre des DFB gegenseitig beschuldigt, gelogen, also wirklich übelstes Zeug. Es wurde vertuscht, soweit es irgendwie möglich war. Ja, und dann seitdem eigentlich ist so ein Bild der Funktionäre entstanden des DFB, die eigentlich sich vor allem daran interessieren, dass sie Macht behalten. Wir hatten ja zuletzt auch wieder der noch aktuelle oder bis vor kurzem aktuelle Präsident ist ja gegangen. Er hat mal wieder Krach. Kurzum, die hatten nur noch Interesse, faul zu spielen.
Dagegen kann man selbst mit gutem Marketing und Markenbildung schwer ankommen.
Genau, das ist eben eine Geschichte, wo du sagst, ich glaube ja, die meisten Fußballfans interessieren sich für den DFB nur so halb. Ja? Also wenn die Mannschaft super spielt, dann ist dir die Sportpolitik auch egal. Aber wenn die Mannschaft nicht gut spielt und dann hast du noch die Funktionäre, die sich die ganze Zeit in der Öffentlichkeit hauen, dann kommt das beste Marketing eigentlich nicht dagegen an. Ne? Also ich finde ja die Inszenierung der Nationalmannschaft, die in den letzten Jahren kam, fand ich gar nicht so neben der Spur. Ja? Also werden ja als nette Jungs inszeniert und ein bisschen Multikulti, ne? weil eben liberal, weltoffen. Ne? Wir haben eben viele Söhne ehemaliger Migranten in der Mannschaft und das so wurde es ja auch inszeniert und passt eigentlich auch gut. Ne? Aber es ist halt, vor dem Hintergrund ist es eben schwierig, DFB das so locker und leicht zu inszenieren. Also wenn man die alte Funktionärskarte tauscht, wird es mit Sicherheit leichter. Ein großer Vorteil ist ja, dass der Fußballfan, und da will ich mich gar nicht ausschließen, total schnell vergisst. Ja. Und er verzeiht auch sofort. Ja. Wenn wir gut spielen und gewinnen, siehst du schon wieder die ersten Deutschlandfähnchen. Also nach dem Portugal-Spiel waren die schon wieder an den Autos. Ja. Also man hat immer eine zweite Chance.
Nun ein Hinweis des Werbepartners O2 Business. Sie suchen eine intelligente Netzwerklösung für den Mittelstand? O2 Business macht's möglich. Mit dem neuen O2 Business Smart Network werden Standorte einfach und sicher per SD-WAN vernetzt. Für mehr Bandbreite und höhere Ausfallsicherheit. Dank easy-to-use Benutzeroberfläche haben Sie jederzeit einen transparenten Überblick über Ihr Netzwerk und können viele IT-Herausforderungen leichter meistern. Alle Infos und Ihr individuelles Angebot jetzt auf o2business.de.
Kommen wir nochmal zurück auf Markenführung und das, was man aus der Entwicklung der Marke Nationalmannschaft lernen kann. Kannst du Beispiele nennen, wo das, was du gerade aufgezeichnet hast, nämlich die Chance, doch nochmal so einen Restart zu machen und Versprechen und Wirklichkeit zusammenzubringen, wo das gelungen ist nach dem Abstieg einer Marke?
Ja, ich würde es mal so sortieren in drei Punkte. Wiederbelebung alter Marken, erster Punkt. Eine ausgewaschene, ausgefranste Marke wieder auf ihren Kern reduzieren. Das ist ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt ist, man positioniert eine Marke um. Ich fange mal von vorne an, wie es üblich ist. Wiederbelebung alter Marken. Den Älteren von uns ist ja vielleicht noch die Marke Fila bekannt. Allerdings auch wieder vielen Jungen. So eine Tennismarke aus den 80ern, die man so vielleicht im Umfeld von Bum Bum Boris vermutet hätte, die dann aber auch viele Jahre einfach tot war. Haben jetzt Chinesen gekauft und haben es, mir nicht ganz klar warum, aber haben es hingekriegt, sozusagen auf der alten Tradition aufzusetzen und Man sieht das an sehr vielen jungen Leuten wieder. Also, wenn man eine schöne Herkunft hat, eine schöne Legacy, wie es auch Heritage und Legacy sind ja immer so zwei Begriffe, die in dem Zusammenhang immer wieder verwendet werden, dann hat man es natürlich leichter. Zweiter Punkt, ausgefranste Marke. Ich hatte vorher Puma genannt. Das ist ja wirklich ein schönes Comeback. Sieht man, Puma seit etlichen Jahren performen die super in Zahlen. Woran liegt's? Der Vorstandschef Björn Gulden, der jetzt auch schon, ich weiß gar nicht genau, knapp 10 Jahre schon wieder dran ist, der hat nicht jetzt große Theaterschauspiele angefangen, sondern der hat sich drum bemüht, gleichzeitig bessere Sportprodukte wiederherzustellen und die Händler davon zu überzeugen. Die Händler, die eben seine Sachen vertreiben müssen, und funktioniert seit vielen Jahren gut. Puma ist in vielen Bereichen wieder, auch im Fußball, wieder eine relevante Marke geworden. Dritter Punkt, wenn es euch nicht zu langweilig wird, man kann eine Marke etwas umpositionieren.
Ich bin mal gespannt.
Okay, da wollte ich jetzt mal auf das Thema Auto kommen. Ist ja auch immer verbunden, Auto mit Fußball, sind ja immer große Sponsoren dabei, also passt schon. Interessant finde ich da die Beispiele Mercedes und BMW. Mercedes war ja früher eigentlich eher das Opa-Auto, oder wenn man es positiver formulieren will, für die Leute, die es wirklich geschafft haben. Und BMW war immer die sportlichere Marke der beiden. Dann, wenn man sich das mal so anguckt, hatten beide Unternehmen mehr oder minder unabhängig voneinander ihre Marken jeweils ziemlich straight umpositioniert. Mercedes ist nach dem A-Klasse-Debakel, wir erinnern uns, Elchtest eben nicht bestanden, in die Formel 1 eingestiegen, hat stark auf die Sportmarke AMG gesetzt. Und vor so 10 Jahren hat Dieter Zetsche, der damalige Daimler-Chef, die schaukelnde A-Klasse in eher sportliches Segment für junge Aufsteiger verwandelt. Und BMW hat genau den anderen Weg gewählt. In der Zeit ist aus der Formel 1 ausgestiegen, hat so zunehmend familienorientierte und Best-Ager-Modelle, wie man das so in der Werbesprache sagt, aufgelegt. Also so Sachen wie den Zweier Grand Tourer und so Autos, die, sage ich mal, mit dem Opel Zafira durchaus vergleichbar sind. Und hat früh auf spritsparende Modelle gesetzt. Ich habe damals den damaligen Vorstandschef Norbert Reithofer gefragt, ob er damit nicht die Marke zu sehr ausfranst. Dann sagt er, nee. Wir haben da jede Menge Untersuchungen gemacht. Wir haben so ein sportliches Herz. Und natürlich haben wir auch ein paar Modelle, die sportlich sind. Und die tragen die sportliche Heritage oder Legacy weiter. Ja? Und wir können da an links und rechts davon, können wir effizienzgetriebene Modelle, und i3 war ja damals auch der erste Elektrowagen, das können wir anbieten. Und unsere Marke geht nicht kaputt. Ja, ich glaube, er hatte recht, er hatte großen Erfolg. Andererseits, man sieht, sein Nachfolger jetzt, Nachnachfolger Oliver Zipse, steuert mehr wieder auf Sportlichkeit. Man darf es nicht übertreiben.
Wie machen wir das mit unserer Marke, Manager-Magazin?
Ja, wie machen wir das? Wir haben ja seit Jahrzehnten auf dem Titel stehen Wirtschaft aus erster Hand. Und wir hatten schon etliche Gespräche in den letzten Jahrzehnten. Gut, ich kann nur von den letzten 17 Jahren sprechen, aber auch da etliche, wo Werbeleute da waren, sagten, ach, mach doch mal den Spruch da, Wirtschaft aus erster Hand, mach doch mal irgendwas Fancy-mäßiges, irgendwas mit Englisch oder so. Ja? Wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht, weil das ist der Kern, das wir sind. Also wir bedienen uns nicht aus zweiten und dritten Quellen, wir gehen direkt an die Quelle. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich auch verändert. Wir sehen anders aus als früher, Gott sei Dank. Wir haben andere Themen, weil wir uns mit der Wirtschaft verändern. Wir haben neue Zielgruppen, ich nenne mal die Techies und Frauen, die früher weniger Manager-Magazin gelesen haben. Also sprich, man muss sich verändern, sollte dem aber einen Kern der Marke beibehalten.
Und wir sind auf nahezu allen Kanälen. Christoph, nach dem, was Martin da gerade geschildert hat, hat der DFB seine Fehler erkannt? Und was macht er jetzt anders mit der Marke?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Martin hat den Verband an sich angesprochen, wie schlechter geführt wurde über Jahre. Ob die da ihre Fehler erkannt haben, da bin ich noch nicht so sicher. Das wird jetzt sehr spannend werden, wie man sich da neu aufstellt personell. Wenn man eine Personalie nehmen darf, die für den Nationalmannschaftlich entscheidend ist, der Nachfolger von Herrn Löw ist der Herr Flick. Ist auf der einen Seite natürlich eine gute Wahl. Der hat bei den Bayern einen tollen Job gemacht, alles Mögliche gewonnen, ist sehr, sehr, sehr beliebt, sehr zugänglich, wirkt nicht so abgehoben wie manch anderer Fußballstar. Allerdings ist das auch wieder in gewisser Weise eine typische DFB-Wahl, weil der Herr Flick war ja sehr lange der Assistent von Herrn Löw. Der kennt den DFB in- und auswendig. Da muss man mal abwarten, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist. Weil wenn der DFB sich wirklich neu aufstellt und die wichtigste Marke wird von jemandem geführt, ich unterstelle jetzt nichts, aber der schon sehr tief in dem System drinsteckt, dann ist immer die Frage, sind die dann wirklich in der Lage, auch was zu verändern? Das wird also sehr spannend werden. Was die Marke der Nationalmannschaft angeht, im weiteren Sinne, man gibt sich schon seit einiger Zeit Mühe, nahbarer wieder zu werden. Also ein Beispiel war, als Corona losging, gab es innerhalb der Nationalmannschaft eine Diskussion, sehr schnell, auch von Spielern getrieben, was können wir denn machen, um als die Millionäre des Fußballs, die wir sind, da in irgendeiner Form was zu tun, was hilft natürlich, was Leuten hilft, Menschen hilft, Bürgern hilft, was aber auch ein Stück weit zur Marke passt. Und da kam diese Idee auf, dieses Projekt des Kick Corona heißt das, wo Herr Kimmich und Herr Goretzka 1 Million Euro gespendet haben und eine Hilfsaktion gestartet haben. Da sind mittlerweile diverse Millionen zusammengekommen. Das ist natürlich eine kleine Summe im Vergleich zu dem ganzen Corona-Projekt, gehört aber zu dieser Markeninszenierung, dass man versucht, gesellschaftlich relevant zu sein, mitfühlend zu sein. Ich sehe auch diese Geste von Herrn Neuer mit der Regenbogen-Spielführerbinde, die ja von der UEFA eigentlich verboten ist, auch als so ein Indiz dafür, dass man versucht, mit so kleinen Sachen gesellschaftspolitisch mitfühlender zu sein, relevanter zu sein und Aussagen zu treffen. Das gehört sicherlich dazu. Und ich würde noch einen Punkt nennen wollen, Forschung und Entwicklung, also sozusagen die Basis der Marke wieder stärker aufstellen. Der DFB hat ja unter Herrn Bierhoff die DFB-Akademie gegründet. Die bauen gerade in Frankfurt ein riesiges neue Zentrale für den DFB für 150 Millionen Euro, wo auch die Akademie einziehen soll. Die Akademie soll im Endeffekt das Forschungslabor für den deutschen Fußball werden und den deutschen Fußball auf jeder Ebene besser machen. Also von Technik, Taktik, Neurotraining machen die arbeiten wie ein Start-up, gehen in Silicon Valley, fahren auch mit Fußballmanagern in Silicon Valley, um denen da mal zu zeigen, was man alles machen kann. Die erklären Disruption im Fußball. Der Fußball ist eine sehr konservative Branche. Das ist ein kleiner Laden, die haben 50 Leute. Aber das ist dem Herrn Bierhoff, glaube ich, extrem wichtig, dass man damit versucht, auch den DFB ein Stück weit zu disrupten. Also die sind ein bisschen unabhängig von der restlichen DFB-Struktur, sollen auch noch unabhängiger werden, wenn sie in der GmbH-Struktur kommen nächstes Jahr, und sollen den Verband ein Stück weit mitreißen und natürlich die Mannschaft besser machen und erfolgreicher. Das wird spannend, das ist nicht gegeben, dass das klappt, aber man hat schon ein paar Lehren gezogen, die vielleicht darauf hindeuten, man darf auch nicht vergessen, in 3 Jahren ist die EM in Deutschland. Und sich dann zu blamieren, wäre natürlich noch viel schlimmer als jetzt, als wäre man ausgeschieden gegen Ungarn in München bei einem Heimspiel.
Martin, Christoph hat gerade genannt das Element Volksnähe, die natürlich Kundinnen und Kunden bei der Marke besonders interessieren, neben den Erfolgen. Volksnähe und Forderung der Sponsoren nach glatter und planbarer Kommunikation. Ist das überhaupt miteinander zu versöhnen oder ist das ein Spannungsfeld, das man gar nicht auflösen kann?
Na, ich denke, das ist relativ leicht hinzukriegen, wenn die Ergebnisse stimmen. Sonst wäre ja Werbung für Massenprodukte insgesamt nicht möglich. Ne? Also das ist ja einerseits immer glatt, andererseits muss es die Masse ansprechen. Coca-Cola, ne? Seit Jahrzehnten geht jetzt Coca-Cola nicht mit der Nationalmannschaft vergleichen. Aber Coca-Cola schafft es ja irgendwie immer wieder, bei den Menschen den Anreiz auszulösen, könnte man eine Cola trinken, obwohl sie natürlich super glatt sind, ne? Ist klar. Wir sind ja auch gerade für Gefühle sehr empfänglich. Das ist ja das, was die Werbeindustrie und mit Recht auch, sagen wir mal, dann bedient. Ist ja wie, ne? wenn du zur Akupunktur gehst, weiß nicht, ob einer von euch schon mal bei der Akupunktur war, aber da sucht der Meister ja auch die richtigen Punkte, ne, wo er dann drückt. Und wenn du ein gewisses Vertrauen in die Leistung des Meisters hast, gibt es auch eine Chance, dass du dich danach besser fühlst. Ja? Also wichtig ist nur, irgendwie muss es natürlich funktionieren. Ne? Also im Kern der Inszenierung muss die Wahrheit stecken. Ja? Die Jungs müssen gut spielen und sollten sich nicht öffentlich zoffen. Es gibt ja auch ein Fußballmagazin, das nicht ohne Grund 11 Freunde heißt. Ist ein bisschen ironisch gemeint einerseits, aber andererseits vor allem ja doch so ein, ist es schon so ein Gemeinschaftsgefühl, das da ausgedrückt wird. Wenn jemand mir zurückblendet, hat keiner von uns erlebt, aber immer noch mal in der Radioreportage gehört. Tor, 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 das Wunder von Bern, 54. Ja. Das war ja das für Deutschland die Rückkehr so ja wieder in den Kreis der okayen Nation. Ja. Wir waren wieder wer. Ne. Was ist es heute? Heute ist es natürlich ein bisschen komplexer, nicht so einfach. Wir sind wieder wer. Ja, wissen wir sind wer. Wir wollen ja gleichzeitig gut sein, aber wir wollen irgendwie auch liberal und weltoffen sein. Und wenn die Nationalmannschaft das gleichzeitig schafft, dann ist sie sehr in der Jetztzeit, ne? So wie Leute sich für den Beruf inszenieren bei Instagram. Also ich kann was, bin aber gleichzeitig auch locker drauf. Und so versucht es ja die Nationalmannschaft. Und wenn die Funktionäre dann mal mitspielen oder in den Hintergrund tatsächlich treten, dann gönnen wir am Ende den Spielern auch das Geld, ja. Also so, weil sie machen uns Freude. Und ich würde sagen, ja, man kann sehr gut so eine Marke inszenieren.
Christoph, Widerspruch?
Ich denke, die Emotionalität ist ganz wichtig. Die ist im Fußball ja ein Riesen-Asset, aber auch eine Riesengefahr, weil alle die im Fußball arbeiten, eben auch diese Emotionalität haben und oft dann Entscheidungen treffen, die sehr stark emotional geprägt sind. Also es gibt ja diese Diskussion, ob du einen Fußballfunktionär gerne hast, der früher mal Spieler war, weil die oft viel näher dran sind. Das wird ja leicht gerade zurückgedrängt, weil es kommen Leute rein, Quereinsteiger ins Fußballmanagement, die nie selber gekickt haben, die aber sich mit Betriebswirtschaft auskennen und da ein bisschen nüchterner versuchen zu handeln. Und das tut dem Fußball wahrscheinlich gut. Aber klar, die Markennationalmannschaft, wenn es emotional ist, dann hat die alles zu gewinnen, aber eben auch viel zu verlieren, wenn man die Leute nicht mehr emotional erreicht.
Martin, schauen wir auf das Achtelfinalspiel kommende Woche gegen England in London im Wembley Stadion. Welche Attribute sollte die Nationalmannschaft nach diesem Spiel erweckt haben bei den Zuschauerinnen und Zuschauern?
Also sofern sie Deutsche sind, so wie ich jetzt, fände ich es schön, spannend sollte es sein, begeisternd ist es natürlich nur, wenn wir gewinnen, und bewegend. Ja? Bewegend, weil es sollte nicht routiniert runtergespielt werden.
Christoph?
Ja, sehe ich genauso. Ich sehe es auch ehrlich gesagt als großen Vorteil, dass die gegen England spielen und nicht gegen, sagen wir mal, Ukraine oder Tschechien oder so. Nicht, dass die jetzt so schlecht sind, aber das ist halt ein Klassiker. Maximale Emotionalität und maximale Chance, die Marke wieder aufzuladen. Weil man hat ja mehrere Jahre lang eigentlich gegen die großen Fußballländer nicht mehr gewonnen. Wir erinnern uns 0-6 gegen Spanien letzten Herbst, ein Riesendesaster. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, um das mal wieder zu schaffen, um zu zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg.
Christoph, herzlichen Dank.
Sehr gern, Sven.
Martin, vielen Dank.
Gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über die Hintergründe der Marke Nationalmannschaft und den Gesetzmäßigkeiten im Sportbusiness generell wissen wollen oder an exklusiven Informationen zu den wichtigsten Trends der Wirtschaft interessiert sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch, ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden sämtliche Angebote in unserer App und auf unserer Website. Es ist wirklich nicht zu übersehen. Christoph Nesshöfer, Martin Noé und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Sommerwochenende.